Ja, herzlich willkommen zum letzten Vortrag des heutigen Tages. Wir begrüßen jetzt ganz herzlich den Stefan Seitz. Und er möchte uns mehr über Identifikatoren von kreativen Entwicklern und Hardware-Designern vorstellen. Viel Spaß dabei.
Ja, danke schön. Ja, ich komme gerade tatsächlich aus einem anderen Talk, der ernsthaft gemeint war. Ich weiß nicht, ob mich da gerade jemand schon gesehen hat. Ich bin am schnellsten hier rüber gerannt. Jetzt zu dem eher entspannteren Teil, hätte ich gesagt. Danke, dass ihr so zahlreich da seid, jetzt nochmal ein bisschen Spaß zu haben. Zu meiner Person, Stefan Seitz, ich war lange Jahre Senior Linux Consultant bei Per Heinlein, der jetzt auch einen schönen Vortrag gerade gehalten hatte. Mittlerweile bin ich Cloud Infrastructure Architect in der Bundesnotarkammer, auch schön. Mit dieser Technik habe ich schon sehr, sehr lange zu tun und dabei ist mir irgendwann an einem Abend aufgefallen, dass es doch sehr viele solche Zahlen gibt, magische Zahlen. Wer von euch kennt den Begriff Magic Numbers? Ach, alle, das ist ja total schön, fast. Magic Numbers, was ist denn das? Ach, ich habe ja tatsächlich was über mich dazu geschrieben. Ist nicht mehr ganz aktuell. das ist meine Kernkompetenz, Software-Defined Networking, Software-Defined Storage, Cloud Infrastructure, schöne Buzzwords. Und Linux, ganz klar. Normalerweise kann ich komplexe Dinge einfach erklären. Heute vielleicht auch umgekehrt. was ist der Nutzen? Warum haben wir sowas? Warum haben wir Magic Numbers, magisch, und warum nennen wir die magisch? Es sind Identifikatoren, so habe ich es im Abstract genannt, die eine Wiederauffindbarkeit, eine Wiedererkennbarkeit von bestimmten Stellen sind. Zum Beispiel das Ende eines Datentyps abzubilden, einer Datentypstruktur. Ich sage mal ganz billig, so ein String betrachtet in C hat am Ende null, also ASCII 0 oder binär 0, hexadezimal ist immer 0, als abschließenden Identifikator. Könnte man auch schon als magisch bezeichnen, weil diese 0 hat eine Bedeutung, mit der passiert was, nämlich der Interpreter nimmt das als Ende dieser Zeile oder dieses Strings. Eine 0 an sich ist jetzt ein bisschen langweilig. Das würde quasi einer Konstante in Code entsprechen. Ich habe da mal ein Beispiel rausgegraben. Ich weiß nicht, könnt ihr das noch lesen? Weil ich kriege das, glaube ich, nicht größer. Ich habe mal ein kleines Stückchen C-Code geschrieben. Und weiß nicht, das sind jetzt keine komplexen Raketenwissenschaften. Also das ist was ganz Einfaches. Ich definiere eine Konstante 42, mache ein bisschen Code außenrum, some unimportant stuff, und schau mir das Ganze jetzt nochmal anders an. Ich verwende jetzt einfach mal was Längeres, das da nicht 42 steht, und verwende meine Konstante. Und jetzt gucke ich mir an, was an Kompilat, also das, was kompiliert wurde, da Ende rausfällt. Ja? Danke. Besser? Fantastisch. Danke für diesen Einwand. Am Ende, das Kompilat, was dabei rauskommt, näher betrachtet. So habe ich das Ganze gebaut, also relativ billig auf der Konsole. Wer möchte, kann das nachbauen. Also da, nach Standard.io muss man noch inkluden, aber dann funktioniert das. Kompilieren, strippen und mit dem OD. Octaldump ist übrigens im LPIC 1 in der Prüfung tatsächlich eine Frage. Kann ich mir anschauen. Findet jemand die 42? Da ist sie. Hexadezimal 2a. Er hat ein bisschen gedauert, die zu finden. Ich habe meine Konstante umdefiniert. Ich habe ein bisschen gecheatet. Das ist ein Nutzen Von magischen Zahlen 42 ist jetzt nicht so dramatisch, vielleicht ganz nett von mir selbst definiert, aber da kommt noch mehr, da kommt Interessanteres. Einen weiteren Nutzen gibt es auch, nämlich Identifikatoren für Dateitypen. Wer von euch kennt denn unter Linux den File-Befehl? Fast alle, ja genau. Der File-Befehl hat eine relativ große Textstruktur, die beschreibt, oder eine Datenbank, wenn man so möchte, die beschreibt, wie eine Datei beginnt und was es dann möglicherweise ist. Das heißt, der guckt sich nur die ersten paar Bytes an und vergleicht das, matcht das Ganze gegen eine Tabelle und weiß darauf hin, was es für ein Typ ist. Identifikatoren. Ich habe da mal so ein Beispiel gefunden im Netz. Das ist ein animiertes GIF, sieht man. Ich fand es ganz nett. Okay. Wenn ich mir dieses GIF anschaue und dann sehe ich direkt am Anfang, das beginnt mit GIF 89a. Jetzt auch kein großes Geheimnis mehr. Übrigens habe ich mir das genommen, weil das Thema auf den heutigen Chemnitzer Linux-Tagen ist ja künstliche Intelligenz. Und da dachte ich mir, da finde ich doch bestimmt ein Bild zu einer künstlichen Intelligenz. Ja. Aber noch ein weiterer Nutzen. Als Canary, als Markierung im Programmablauf. Was meine ich damit? Ich meine, ich definiere hier zum Beispiel mal ein Pattern mit, und das, damit war ich nicht der Einzige, DEADBEEF. Das ist ein Hexcode, in Englisch Dead Beef ausgesprochen. haben Sie, also auf die Idee bin ich nicht alleine gekommen, das haben schon viele gemacht.
Mhm. Das ist aber ungünstig, dass du jetzt plötzlich die Konstante selber initialisierst, denn das ist eigentlich uninitialisierter Speicher.
Ich weiß, hier steht auch Beispiel, do not use intentionally. Ja. Also weder die Methode noch die Deklaration sollte so in aktiven Code verwendet werden. Also ich sollte das allozieren. Ich wollte, du hast total recht, ich wollte jetzt keine langen Codesegmente schreiben, sondern auf das Wesentliche eingehen. Es ist im Wesentlichen lauffähig, aber also das würde ich tatsächlich nicht ausprobieren. Canary, was ist damit gemeint? Warum Kanarienvogel? Das ist historisch bedingt. Im englischen Bergbau wurden Kanarienvögel als Sauerstoffdetektoren eingesetzt. Wenn die im Käfig von der Stange fielen, dann war klar, da unten reicht die Luft nicht mehr. Das ist auch eine Form von Identifikator. Genau. Was bedeutet das? Die Unverletztheit des Musters lässt vermuten, also so wie ich es geschrieben habe, dass der Speicher unangetastet geblieben ist. Ich fülle den Speicher mit vielen, vielen Dingen und gucke dann rein, ob die da noch so drin stehen, wie sie drin standen. Und dann kann ich davon ausgehen, da hat keiner was reingeschrieben. Außer er hat vielleicht genau das reingeschrieben, was schon drin stand. Aber dann ist es mir auch egal. Das ist sehr häufig Verwendung, findet sehr häufig Verwendung zur Buffer-Overflow oder Buffer-Underrun-Detection, auch bei One-Erkennungen. Ich setze einfach eine Markierung hin. Es ist ein hässlicher Stil. Eigentlich sollte man wissen, wie viele Bytes man verwendet für seine Datentypen. Aber es ist eine Möglichkeit zu gucken, ob ein Speicherbereich berührt wurde oder nicht. Und die EADBEEF wurde tatsächlich schon verwendet. Mehrfach habe ich vorhin erwähnt. In macOS, in RS6000 zur Registerinitialisierung im PowerPC. Das ist jetzt nicht neu. Aber wir haben noch mehr. nochmal abschließend, einfach kurz zusammengefasst. Was haben wir? Wir haben Markierungen, Identifikatoren und Schutzmechanismen oder Schutzmechanismen. Der Inhalt von so einer magischen Zahl ist gar nicht wirklich bezugnehmend auf das, was er tut, frei wählbar. Ich kann mir so ein Speicherschutzmuster frei ausdenken und Das hat keinen Bezug zum Inhalt. Also auf die Bedeutung. Genau. Und es ist deswegen dem Interpreter überlassen, was er damit anfängt. Wie interpretiere ich diese Zahl, diese Komponente? Jo. Aber, das war jetzt der trockene Teil, jetzt würde ich gerne mal zeigen, was habe ich gefunden? Ich habe gefunden. Kennt ihr Java? Der Wert ist C-A-F-E-B-A-B-E. Coffee Babe, get more Java. Und das identifiziert ein Java-Class-File. Habe ich erstmal nicht geglaubt. Das heißt, ich habe mal 3 Zeilen, und das funktioniert jetzt tatsächlich out of the box, oder 5 Zeilen Java-Code geschrieben. Hab das Ganze kompiliert und guck's mir mit Octal-Dump an und sehe, wie die Klassendatei aussieht und finde Coffee Babe. Ja, nett. Hat jemand viel Spaß mit Java? Java ist ja auch eine Insel, auf der Kaffee angebaut wird. Das hat alles seinen Bezug. Dann habe ich noch andere Dinge gefunden von Microsoft. Das ist jetzt, ja, es ist nicht genderneutral. Aber ich habe es mir nicht ausgedacht. Ich zitiere, deswegen halte ich das für vertretbar. Was bedeutet das? Wenn ich einen Hyper-V als Virtualisierer habe und Gastsysteme laufen lasse, hat das Gastsystem die Möglichkeit, dem Hyper-V zu sagen, welche Art von Gast bist du? Und die Microsoft-Leute haben auch am Linux-Kernel mitentwickelt und haben sich ausgedacht, sie definieren die dritte Zeile hier, define HV Linux Guest ID High auf Big Boobs. Das Ganze, wenn ihr euch heute anschaut, also das könnt ihr euch im Git anschauen vom Linux-Kernel, wenn ihr es euch heute anschaut, werdet ihr feststellen, dass ein Commit vor einer Weile schon diese hexadezimale Darstellung in eine komplexe Matheformel umgebaut hat. Ja, das steht da nicht mehr so da, aber der Wert ist noch der gleiche, aber er steht halt nicht mehr in Code. Ja, fand ich ganz nett. Ja, keine Ahnung, was Microsoft geritten hat oder den Coder, ich weiß es nicht. Ja, da ist es. Ja, was habe ich noch gefunden? Linux-Kernel, wenn wir schon dabei sind. Es gibt eine Konstante. Das ist jetzt so ein bisschen Lead Speech, hexadezimal, nämlich Feel Dead, Reboot Identifier. Was meine ich damit? Wer von euch kennt Proc SysCTL Trigger im Proc-Dateisystem? Damit kann ich auch wieder, nicht viele, dann erkläre ich es kurz, ich kann Tastenereignisse, wie zum Beispiel sowas wie die Reset-Taste, auch triggern oder einen Reboot triggern, indem ich diese Codes, die ich auf der Tastatur habe, Steuerung Alt entfernen, ist auch ein klassisches Beispiel, indem ich das in den Sync reinwerfe und daraus wird dann eben mit verschiedenen Werten gearbeitet, die man hier teilweise sieht, nennen sich auch Magics, Magic Codes, und die Reboot einleitende oder auslösende Aktion hat eben die Markierung Feel Dead. Ja, ist auch ganz nett. Was habe ich noch gefunden? Ah ja, hier nochmal zu sehen. Ich habe mir auch OS X angeguckt. wenn ihr euch ausführbare Dateien in OS X anschaut, leider nur bis OS X 10.5, danach werden sie inkonsistent, da bleiben sie nicht mehr bei ihrem Schema. Da habe ich jetzt keine hexadezimale Darstellung. Da habe ich eine ASCII-Darstellung. ASCII, kennt ihr alle, ist quasi eine Übersetzungstabelle, wie Zeichen byteweise in Buchstaben zu interpretieren sind. Und ja, die Apple-Leute haben wohl sehr viel Spaß, weil die sagen, das ist toll, wenn man mit so einer Datei arbeitet. Und einem Ausrufungszeichen sogar noch. mal kurz nachgeguckt und das war gar nicht so einfach, an ein Apple Binary zu kommen. Ich habe mir gedacht, ich lade irgendwo mal was runter, Pussekuchen. Ich musste mir so eine OS X Update CD, die legal runterzuladen ist, runterladen, sie auspacken und war echt ein Kampf. Aber ich habe es gefunden. Da habe ich noch, Software gibt es nicht nur bei uns am PC, im Rechner, am Laptop, im Telefon. Sowas wie Nintendo Wii hat auch Software laufen. Und hier habe ich erstmalig einen Canary-Typ, nämlich einen Speicherbereich, der beschrieben steht. Und das steht in einer Nintendo Wii im Speicher, konsequent, quasi im kompletten Speicher, wenn das Ding kein Spiel geladen hat. Das heißt, das Spiel lädt in den Speicher, in dem normalerweise Disease drinsteht. Kann man so empfinden, dass es eine Disease, eine Krankheit ist, wenn kein Spiel geladen ist? Kann man was gegen machen? Muss man eins laden? Hier habe ich kein Code-Beispiel, kein direktes, sondern ein freundlicher Mensch hat mal eine Memory Map. Ich weiß nicht, wie er die aufgestellt hat. Ich besitze keine Wii und ja, ich hätte sonst keinen Zugriff darauf gehabt. Und dann weiß ich auch gar nicht, ob man das öffentlich zeigen kann. Jo. Und hier Standard Bootcode. Da steht er. Bootcode ist vielleicht falsch ausgedrückt, das ist wirklich ein Canary und füllt den Speicher. Da. Ich muss mal gucken. Kannst du mir einen kurzen Abriss auf die Zeit geben, weil ich gerade nicht weiß, wie, ob ich viel zu schnell. Wir haben noch 18 Minuten. Wow. So viele Beispiele habe ich nicht. Ich bin zu schnell. Das tut mir echt leid für euch. Mein Vortrag wird vorher zu Ende sein. Genau, ich habe im iOS habe ich auch was gefunden. Also wir sind wieder bei Apple. was bedeutet das? iOS hat eine Watchdog-App laufen und wenn diese Watchdog-App eine andere Applikation entfernt, dann wirft die mit dieser Konstante tatsächlich einen Fehler. Ate bad food. Ich habe jetzt eine Applikation abgeschossen. Das ist ganz nett. Auch das habe ich mal nachgebaut. Auch das war ein längerer Kampf mit diesem Xcode wieder mal zu arbeiten oder versuchen zu arbeiten. Das heißt, ich habe einmal Code, der wirklich eine Exception triggert. Das wird gehen. Und ja, da unten sehe ich sie. Also das oben ist der Code, kompiliert, wenn ich den ausführe, wird der eine Exception werfen. Trigger und ja, wird abgeschossen werden von diesem Watchdog-Demon. Ja, was haben wir noch? Android hat auch schöne Konstanten. Fast vergleichbar. Dad taucht erstaunlich häufig auf. Ich bin da jetzt nicht nekrophil, aber ich weiß nicht. Was ist hier gemeint? Dad, Dude, ähnlich. Wie das, was wir gerade bei iOS gesehen haben, nur dass es nicht der Dienst ist, der eine Applikation abschießt, beendet, tötet, bereinigt, wie auch immer, sondern dass es hier eine Notifikation ist, aber am Ende, es ist die gleiche Mechanik, es ist die gleiche Struktur. Es gibt einen Dienst, der über die Gesundheit der Apps wacht und wenn die nicht mehr reagieren oder eine VM einer App nicht mehr reagiert, dann passiert da was. So sieht das Ganze aus in dem Android-Debugger. Wenn das passiert, ist jetzt ziemlich viel. Hier ist er. Aber, habt ihr den anderen auch gesehen? That bad. Ja, also es ist sehr schlecht, dass that dude passiert ist. Ich finde es immer ganz nett, was Leute sich da eben ausdenken. Habe ich noch gefunden? Dad, natürlich. Ich habe wieder Dad gefunden. Der Windows Kernel Debugger verwendet das auch. Da darf ich den Code definitiv nicht zeigen und ich besitze den auch nicht. Aber die Online-Dokumentation über diese Einsprungpunkte sind da. Also das ist blöderweise jetzt ein Beispiel, das ich nicht ausprobieren konnte. Mangels eines Windows. Jupp. Und das ist eigentlich mein Liebling. Ja. Ja. Doch. Das heißt, die UEFI-Standardisierung, eine GPT Partition Table, Global UID Partition Table. Wenn ich da trotzdem eine BIOS-Partition anlege, die hat ja dann auch einen Identifier, dann mache ich das mit dem Typ H, I don't need EFI. Genau. Habe ich mir mal angeschaut. Ja. Also, ja. Ja, es ist sehr schön auf jeden Fall. Genau. Und jetzt komme ich tatsächlich, es tut mir echt leid, ich hätte noch weiter graben sollen. Das wäre schade. Zum tatsächlich letzten oder vorletzten. Ein Identifier für ein ziemlich altes Dateisystem oder für die Jungs, die BSD verwenden, vielleicht noch möglicherweise potenziell im Einsatz. UFS, das Berkeley Fast File System. Das hat einen File-System-Identifier wie jedes andere Dateisystem auch. Nicht nur einen, hat verschiedene Revisionen dieser Software und zwei Identifier, die fast ähnlich sind. Der eine ist 54.19.01, der andere ist 19.54.01.19. Und da habe ich mir gedacht, was ist denn da dran? Magic. Also einfach nochmal der Beweis, dass es beim UFS Old ebenso drin ist. Sehe ich es gerade? Dritte Zeile rechts. Genau, ja, genau. Dass es da drin steht. Und warum ist das so? Warum Januar 1954? Das ist der Mensch, der dieses Dateisystem programmiert hat. Und wenn ihr da oben mal schaut, das ist sein Geburtstag. Ja. Das ist, eigentlich kann man sich auch schön verewigen, denke ich. Wobei UFS ist halt auch echt nicht mehr so populär. Ja, und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mit diesen 25, 28 Beispielen an mein Limit und an mein Ende gekommen bin und vielleicht auch zu schnell durchgerannt bin. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Danke.
Gibt es noch Fragen eventuell oder andere Dinge, die irgendwo aufgefallen sind, ja, und lustig sind?
Vielleicht kannst du einfach für die typische Dateien die Matrix zeigen. Also einfach,
wie es für JPEG. Wie bei dem JPEG habe ich eine gezeigt, ne?
Ja, aber nicht die lustige, sondern die Standard einfach.
Oh, die sind wirklich langweilig. aber kann ich. Hast du Linux im Unterricht? Oder, nein, es ist kein Unterricht. Nee, es gibt eine MIME-Types, MIME.types, eine Datei, die in dem MIME-Paket zumindest auf allen Linux-Distributionen dabei ist. Und diese Datei kannst du mit einem Editor aufmachen und du siehst alles, was er kennt, in einer nüchternen Liste. Mhm.
Hast du die nicht direkt in ETC Magic?
Ja, ETC Magic hast du. Ja, es sind Symlinks. Schauen wir doch mal nach. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Das sind noch Reste von dem anderen Vortrag. ETC Magic, meinst du? Magic Mime. Na, da ist er nicht mehr. Machen wir so. Wo gehört es dazu? Da, schneller. Lip Magic. Magic. Ich weiß gerade nicht auswendig, wo die ist. Es tut mir leid. User Share? Okay, das wurde offensichtlich. Ja. Ja, du hast recht. Ja. So, User Share Misc Magic. Oh Gott, was ist das denn jetzt? Das. Da steht doch normalerweise immer Related Files. Ja, C-File Command, genau. Ja, aber als Beispiel, zumindest nur als Beispiel. In der Manpage sind schon Beispiele drin. Also das ist das, was hier steht, wie es konfigurierbar ist aus dieser Datei raus. Und das macht dann eher weniger Spaß, das Ganze so zu notieren. String MZ ist auch sehr schön. Das markiert nämlich eine Windows PE Executable. Ich habe keinen Pointer, oder? Nee. Aber ich denke, es ist hier lesbar. Also das sind jetzt verschiedene Markierungen. Noch jemand eine Frage?
Naja, eher ein Hinweis. Du solltest vielleicht dein Root-Passwort ändern. Du hast es gerade vor laufender Kamera eingegeben.
Echt?
Ja.
Ah, das ist, ein Spaß-Laptop.
Naja, ich meine ja nur.
Ja, alles klar. Aber vielen Dank. Habt ihr es gesehen?
Gibt es weitere Fragen? Ah ja, doch.
Würden wir immer noch auf der Kamera sehen, aber egal. Nur vielleicht noch eine andere nette Anekdote, die zwar wo die Zahl weniger, also selbst weniger lustig ist, aber die Geschichte drumherum. Ich weiß nicht, ob du mal von der Fast Inverse Square Root gehört hattest, die irgendwie viel so zu Quake 3 Zeiten, vor allem, ich glaube, nachdem es Open Sourced wurde, rauskam. Also irgendwie nee, auch einen Algorithmus, um halt die Fast Inverse Square Root zu berechnen, was sonst ansonsten eine sehr teure Floating Point Operation ist, und die wurde mit einer magischen Zahl als einfache Bit-Operation umgesetzt, und da war einfach so eine magische Konstante drin, die diese ansonsten sauteure Operation relativ billig ziemlich gut approximiert hat. Und da ging damals auch eine ziemlich lange Investigation los. Woher kommt das eigentlich? Irgendwie erst dachte man von id-Software, und irgendwie ging es dann ziemlich weit zurück. Also vielleicht auch noch so eine nette Anekdote, falls das.
Das ist mal auf jeden Fall nett, also ja.
Fast Inverse Square Root
wäre genau. Das werde ich mir mal durchlesen. Ja.
Noch jemand etwas oder?
Tja, na dann wünsche ich euch eine schöne Restzeit auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Sehr viel Zeit haben wir ja nicht mehr gemeinsam, ne? Möglicherweise bis nächstes Jahr, und viel Spaß.
Herzlichen Dank.